Unsere nächste Referentin hat gestern noch ihren Geburtstag gefeiert. Wir verraten nicht, wie alt sie geworden ist. Heute wird sie einen Vortrag zu der juristischen Sichtweise in Deutschland, zu der Gesetzeslage zum Thema Kopftuch, unterschiedliche Kopfbedeckungen, auch die Ganzkörperverhüllung, nehme ich an, wird auch wahrscheinlich ein kleiner Part in ihrem Vortrag sein. Frau Mariam Hashemi Yekani ist Anwältin und in ihrer Tätigkeit schreibt sie sich den Kampf gegen antimuslimischen Rassismus auf die Fahnen. Sie hat sich auch einen Namen damit gemacht, dass sie die bestimmte Kopftuchurteile anwaltlich vertreten hat. Schön, dass sie einen Tag nach ihrem Geburtstag hier ist und viel Spaß Ihnen. Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf und ein paar Perspektiven eher juristischer Natur auf das Thema äußern darf. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen langweiliger als die beiden Vorträge vorher. Ich habe auch keine Bilder dabei. Das ist bei Juristen meistens so, dass sie weniger mit Bildern arbeiten, mehr mit Worten. Ich habe aber auch keine PowerPoint-Präsentation gemacht, weil ich glaube häufig, dass man dann auch einschläft. Das sind die juristischen Inhalte, die gesprochen oder gelesen tatsächlich das Ganze anstrengend machen. Ich weiß nicht, ob das direkt nach der Mittagspause der richtige Zeitpunkt ist, aber wir werden es jetzt gemeinsam versuchen, uns dem Thema der Religionsfreiheit, der Kopftuchverbote mal ein bisschen juristischer zu nähern. Der Frage, wer wann, wie in Deutschland und vor allen Dingen wo Kopftuch tragen darf oder auch nicht. Welche Gedanken juristischer Natur dafür und dagegen sprechen, das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Und ich würde gerne zu Anfang sagen, dass eines der Hauptprobleme auch juristischer Streitigkeiten um das Kopftuch immer in der Frage der Deutungshoheit steht. Also wer darf wann entscheiden, aus welchem Grund jemand ein Kopftuch trägt oder auch nicht und was mit diesem Kopftuch auch verbunden sein soll an Botschaften, die die Kopftuchträgerin, ich nenne das jetzt mal so, in den Raum sendet. Ja? Eine Anekdote aus der Anwaltspraxis. Ich habe 2012 eine junge Zahnarzthelferin hier in Berlin vertreten, die ihren Job nicht bekommen hat aufgrund des Kopftuchs. Das wurde ihr klar so gesagt. Und als Juristin stellt man sich immer darauf ein, dass man dann im Gerichtssaal sehr ausführlich darlegen muss, dass dieses Gespräch so stattgefunden hat und dass das so gesagt wurde, auch wenn nur zwei Personen anwesend waren. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass der Zahnarzt im Gerichtssaal saß und sagte, ja, das habe ich gesagt, da stehe ich auch zu, ich will die mit Kopftuch nicht einstellen. Ja? Das verträgt sich nicht mit der religiösen Neutralität meiner Zahnarztpraxis. Stellt sich schon einmal die Frage, warum Zahnarztpraxen jetzt unbedingt religiös neutral sein müssen, aber das ist eine andere Debatte. Im Rahmen dieses Verfahrens sagte der Rechtsanwalt des Zahnarztes immer wieder, naja, die Mandantin würde so offensiv Kopftuch tragen. Und nachdem er das Wort zum vierten Mal im Gerichtssaal verwendete, fragte ich ihn dann, was genau meinen Sie eigentlich mit offensiv? Also meine Mandantin trägt offensichtlich ein Kopftuch. Ja? Das ist ja das Problem mit dem Kopftuch. Es ist so offensichtlich. Jeder sieht es. Ja? Die Kette mit dem Kreuzanhänger, die Kette mit anderen religiösen Symbolen, die kann ich unter dem Pulli verschwinden lassen. Ja? Religiös konnotierte Kleidungsstücke sind eben sichtbar. Aber die Frage ist, nur weil sie sichtbar sind, sind sie auch offensiv? Und was genau will der Anwalt eigentlich damit sagen, wenn er das Wort offensiv verwendet? Was für eine Botschaft steckt da eigentlich mit drin, wenn wir sagen, diese Frauen tragen das so offensiv? Viele sagen, die tragen ihre Religion so vor sich her und erzählen mir dann im selben Atemzug, ich für mich habe nämlich entschieden, ich will meine Religion privat halten. Das freut mich, wenn ein katholischer Mann, ja, seines Zeichen Richter, mir erzählt, er will seine Religion für sich privat behalten. Das ist sein gutes Recht. Ja. Das kann er aber nicht im gleichen Maße auf andere Menschen anderer Religion überstülpen. Und die Deutungshoheit, die wir in Deutschland haben, und da brauchen wir uns Ob Atheisten, ob säkuläre Christen, ob gläubige, praktizierende Christen, eigentlich nicht in die Tasche lügen. Unser Rechtssystem, unsere Denkweise, unser Aufwachsen ist christlich geprägt. Wir sind davon geprägt, dass es religiöse Symbole gibt, die man unter dem Pulli verschwinden lassen kann. Wir sind als Gesellschaft viel weniger damit verbunden, dass Männer Kippa tragen, dass Frauen Kopftücher tragen, dass muslimische Männer Bart tragen oder manche zumindest. Ja, all diese Dinge sind uns gesellschaftlich fremd und dementsprechend sind sie gesellschaftlich gesehen auch nicht in unsere Gesetze im gleichen Maße eingeflossen. Ja? Im Übrigen gehört zu dieser Deutungshoheit von Juristinnen, die Kopftuch tragen, sei es RichterInnen oder Staatsanwältinnen. Ich meine, gibt es momentan noch nicht, könnte es ja aber in nicht ganz so ferner Zukunft geben. Denen wird unterstellt, sie würden die Scharia einführen wollen. Das sind deutsche Juristen, die haben das gleiche Staatsexamen gemacht wie ich, die haben genau die gleichen Gesetze gelernt wie ich, die sind zur selben Rechtsanwendung verpflichtet. Die Idee dahinter, dass die nun automatisch die Scharia einführen wollen würden, nur weil sie während ihrer Berufsausübung das Kopftuch tragen oder ein anderes religiöses Symbol, das ist die Frage der Deutungshoheit. Wer vermutet das und aus welchen Gründen? Das sind leider alles Fragen, die wir juristisch nicht klären können. Damit beende ich diesen Passus der Rechtsphilosophie und der rechtsgeschichtlichen historischen Gedanken dazu und wende mich jetzt den Fragen zu, die ich Ihnen juristisch 1a, 1a und glasklar zum Teil auch beantworten kann, nämlich die Frage nach der Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit ist in Deutschland in Artikel 4 des Grundgesetzes verankert. Ja? Dort steht drin, dass der Staat der Religion gegenüber neutral sein muss, dass wir alle eine Religion haben dürfen. Ja? Und das meint sowohl eine positive Religionsfreiheit als auch eine negative Religionsfreiheit. Ich bin hier genauso frei, eine Religion haben und leben zu dürfen, wie ich frei bin, es eben nicht zu tun. Ich muss keine Religion haben, es gibt keine Staatsreligion in Deutschland, das ist schon mal eine große Errungenschaft. Und wir können eben dadurch nicht nur die Tatsache, dass man einer Religion angehörig ist, schützen, sondern auch die innere Glaubensfreiheit. Und hiervon ist nämlich meine Auslegung meines Glaubens ganz individueller Natur geschützt. Das heißt, selbst wenn ich eine Christin bin, bin ich nicht verpflichtet, mich den katholischen Lehren des Papstes anzuschließen, sondern ich kann mir auch eine kleinere Gruppe suchen, die vielleicht die eine oder andere Sache anders auslegt und auch damit bin ich geschützt. Diese innere Glaubensfreiheit wird durch meine eigene äußere Freiheit weiter unterstützt, meinen Glauben zu leben, zu bekunden, nach außen zu zeigen und diesen auch verbreiten zu können. Das heißt, ich kann in dem Fall darüber reden, ich darf meinen Glauben durch Kleidungsstücke und eben Symbole nach außen repräsentieren und muss ihn nicht für mich behalten. Und in diesem Kontext muss man eben sagen, dass es anerkannt ist, dass im Islam es eine breite theologische Meinung gibt, die sagt, das Kopftuch kann zur individuellen Glaubensüberzeugung einer Muslimin dazugehören. Diese Anerkennung sorgt dafür, dass eben die Frage nach dem Kopftuch nicht gleichermaßen zu beurteilen ist wie die Frage, ist das Kreuz ein christliches Symbol, ja oder nein, sondern dass jede Person für sich selber entscheiden kann, ob diese Bedeckungsgebote, wie wir ja heute Morgen schon gehört haben, für sie individuell verpflichtend aus ihrem Glauben heraus ist oder nicht. Und genau das wird in Streitfragen juristisch überprüft. Das heißt, im Gerichtssaal diskutieren wir nicht darüber, an welcher Stelle der Koran etwas sagt oder auch nicht sagt, sondern wir fragen die Frau, ob es für sie eine verpflichtende Glaubensüberzeugung ist. Und wenn es für sie eine verpflichtende Glaubensüberzeugung ist, dann ist das erstmal die Grundlage, über die wir in dem konkreten Gerichtsverfahren uns auseinandersetzen. Artikel 4 des Grundgesetzes, die Religionsfreiheit, ist ein sehr hohes Verfassungsgut. Sie ist nur sehr schwer einschränkbar. Sie kann zum Beispiel nicht ohne weiteres durch Gesetze eingeschränkt werden, sondern es müssen gleichwertige Grundrechte sein, die eingeschränkt werden. Wir kennen das aus dem sogenannten Kruzifix-Urteil, was es mal gab. Da werden in Schulen Kreuze aufgehangen im Klassenraum und hier diskutierte man die positive Religionsfreiheit der einen Seite mit der negativen Religionsfreiheit, nämlich von Religion verschont zu werden, der anderen Seite. Das Ergebnis war übrigens nicht, dass die Kruzifixe abgehangen wurden. Das Ergebnis war, dass die Kruzifixe so lange hängen bleiben, bis jemand sich beschwert und sagt, ich kann unter dem Kreuz nicht lernen. Ja? Das Kreuz behindert mich in meiner negativen Religionsfreiheit und damit in meiner Möglichkeit, Unterricht in Ruhe zu folgen. Und erst dann muss das Kruzifix aus dem Raum herabgenommen werden. Ja? Also wir sehen die negative Religionsfreiheit der SchülerInnen, die von Religion verschont werden wollen. Die wird zwar berücksichtigt, aber nicht in so einem hohen Maße, dass sie in vorweg eilendem Gehorsam die religiösen Symbole aus dem Klassenzimmer schon entfernt werden. Im Hinblick auf das Tragen des Kopftuchs muss man sagen, wir reden, wenn wir uns mit den Diskriminierungen auseinandersetzen, meistens nicht nur von einer Diskriminierung aufgrund der Religion, sondern wir haben ja eine ganz klassische Situation der intersektionalen Diskriminierung, der Mehrfachdiskriminierung. Hier wirken nämlich unter anderem Geschlecht und Religion zusammen. Es sind muslimische Frauen, die Kopftuch tragen. Das heißt, Verbote wirken sich in überwiegender Zahl auf Frauen aus. Es gibt natürlich auch religiöse Kleidungsvorschriften, die Männer betreffen. Die sind meistens weniger auffällig. Wir haben übrigens, oder ich kenne keinen Fall, wo Männer mit einem bestimmten Migrationshintergrund, dem man vielleicht eine bestimmte Religion zuschreiben könnte, gefragt worden sind, aus welchem Grund sie einen Bart tragen. Könnte man ja auch sagen, es ist ein Teil der religiösen Gebote, einen Bart zu tragen. Viele Gläubige, Muslime tragen aus dem Grunde Bart. Da wird das aber nicht diskutiert. Ja? Mal abgesehen davon, dass wir in Berlin momentan sagen könnten, jeder Hipster wäre dann verdächtigt, ein Muslim zu sein. Darum stellt sich in Berlin die Frage vielleicht noch mal weniger als in anderen Gegenden. Ja? Aber das sind so Momente, die wir aus unserer Perspektive nicht wahrnehmen. Deshalb muss man auch sagen, dass eben neben Religion und Geschlecht bei der Debatte um das Kopftuch häufig auch Herkunft eine Rolle spielt. Ja? Also es gab früher auch häufig Sätze wie, ja, wenn wir diese Menschen, also Frauen mit Kopftuch, dann einstellen, ja, dann haben wir auch Probleme mit Sprache. Übrigens, wenn Berichte über Frauen mit Kopftuch als Lehrerinnen in den Zeitungen auftauchen, da ist immer so ein Bild von einer Frau, die an die Tafel schreibt, die offensichtlich kein Deutsch kann. Ja? Das heißt, da sind Rechtschreibfehler drin und es wird ein Bild gleichzeitig mitgeliefert. Die Lehrerin mit Kopftuch, ja, die ist eben vielleicht gar nicht gut genug im Deutsch, um tatsächlich auch unterrichten zu können. Ja, das sind so mediale Bilder, die da nebenher noch entstehen. Für mich als Rechtsanwältin stellt sich manchmal die Frage, ob ich das auch genauso in meine Klagen aufnehme, dass diese Frauen eben nicht nur aufgrund ihrer Religion diskriminiert worden sind, sondern tatsächlich auch aufgrund des Geschlechts und ihrer Herkunft. Diese Mehrfachdiskriminierung wird in deutschen Gerichten noch sehr skeptisch beäugt. Wir haben da noch keine große Erfahrung damit. Wir tasten uns da langsam ran. Aber immerhin, das Merkmal Geschlecht und Religion wird sehr häufig auch in Gerichtsurteilen schon zusammengelesen. So sagte auch das Bundesverfassungsgericht, dass bei den Fällen der Lehrerinnen mit Kopftuch nicht nur die Religionsfreiheit betroffen ist, sondern auch das Gleichheitsgebot aus Artikel 3, weil hier Männer und Frauen durchaus unterschiedlich behandelt werden. Also das muss man einfach mitdenken. Jetzt haben wir in Deutschland häufig die Debatte um sozusagen, ja, ich will ja gar nicht, dass dann eine Lehrerin mit Kopftuch vor der Klasse unterrichtet, weil ich will da überhaupt gar keine Religion haben. Um das einmal noch klar zu sagen, Deutschland ist kein laizistischer Staat. Wir haben keine strikte Trennung von Staat und Kirche. Ja? Wir haben über Artikel 140 im Grundgesetz in Verbindung mit 136 und 137 der Weimarer Reichsverfassung, ja, explizit das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen mit einbezogen. Wir sagen, die Kirchen sind Teil unseres öffentlichen Lebens. Frage, gilt das auch automatisch dann für andere Religionen? Ja, nein, vielleicht, da sind wir uns manchmal noch gar nicht so sicher. Ja? Aber es ist auf jeden Fall erstmal so, es gibt keinen Anspruch darauf, wie vielleicht in Frankreich oder in anderen Staaten, der Türkei unter anderem, dass man in öffentlichen Räumen von Religion verschont wird. Ja? Viele Leute denken das aber. Die schreiben dann E-Mails und sagen, liebe Frau Hashemi, Sie als Migrantin wissen ja gar nicht, wie lange es gedauert hat und wie viele Kriege wir führen mussten, um einen laizistischen Staat zu errichten. Nein, das tut mir leid, mit dem Geschichtswissen kann ich nicht dienen, ja, da wir nun mal kein laizistischer Staat sind. Es wäre mir in meinem Jurastudium ansonsten sicher untergekommen. Aber selbst wenn wir ein laizistischer Staat wären, was würde denn das eigentlich bedeuten? Bedeutet Laizismus, dass keine Religion sichtbar sein soll, dass Religion negiert wird? Eigentlich ist der Laizismus per se nicht antireligiös, ja, sondern er ist eigentlich antiklerikal. Es geht um die Institution Kirche, der im Staatswesen ein Riegel vorgeschoben werden sollte, staatliche Belange mitzuentscheiden. Es ging nicht um den individuellen Glauben, es geht nicht um die Glaubensüberzeugung. Es ging um die Gleichheit aller Religionen. Der Laizismus kommt aus einer Zeit, wo die katholische Kirche den Staat und das Leben im Staat bestimmt hat, in Frankreich zumindest. Ja. Und Laizismus war eine Reaktion genau darauf. Es sollte allen Religionen möglich sein, in gleicher Weise ihre Religion im Staat leben zu können. Das ist der Grundgedanke. Und ich finde, das passt sich ganz gut, wenn wir in Deutschland von Neutralität reden, von der Staat muss religiös neutral sein, dann erwarte ich vom Staat nicht, dass er areligiös in jedem Moment sich gibt, sondern dass der Staat allen Religionen gleichermaßen gegenüber aufgeschlossen ist. Dass religiöses Leben für alle Religionen im selben Maße möglich sein muss. Die Frage ist natürlich in einem christlich geprägten Land wie Deutschland, traditionell, kulturell, religiös, ist das überhaupt möglich? Sind unsere Gesetze nicht alle schon ein bisschen geprägt? Ist nicht auch der Blick des Gesetzgebers, der sich das überlegt und sagt, das offensichtliche Tragen des Kopftuchs verstößt gegen die Neutralitätspflicht? Ja, ist das nicht schon ein Blick, der eben daran liegt, dass wir die Kreuzkette unter die Bluse schieben können? Diese Fragen müssen wir uns im Rahmen der Kopftuch-Streitigkeiten rechtlicher Natur immer wieder stellen, weil dieser Begriff der Neutralität, wie eingangs schon erwähnt, schon in der Zahnarztpraxis diskutiert wurde. Im Übrigen wurde im Rahmen des Zahnarztfalls eindeutig festgestellt, es handelt sich um eine Diskriminierung aufgrund der Religion dieser jungen Zahnarzthelferin oder Auszubildenden. Der Zahnarzt hat es bis zuletzt nicht so richtig akzeptieren wollen und der Rechtsanwalt erzählte dem Richter noch, dass wir hier das europäische Antidiskriminierungsrecht nicht richtig verstanden hätten. Schließlich muss es einem Unternehmer freistehen, selber zu entscheiden, wen er einstellt und ob er religiös neutral sein kann. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, in dessen Rahmen ich diese Klagen geführt habe oder die unsere Rechtsgrundlage für diese Form von religiöser Diskriminierung am Arbeitsplatz sind, gibt es in Deutschland seit 2006. Das ist also ein sehr junges Gesetz. Wichtig dabei zu wissen ist, das ist keine deutsche Idee gewesen, dieses Gesetz zu erlassen. Das war eine Verpflichtung aufgrund der völkerrechtlichen Abkommen und der europäischen Richtlinien, die es gab. Das heißt, wir mussten uns irgendwie damit auseinandersetzen. Und gerade in Bezug auf das Thema Religion ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz doch sehr interessant. Es verpflichtet zum einen die privaten Arbeitgeber, niemanden zu diskriminieren aufgrund seiner Religion und unter bestimmten Umständen eben auch den staatlichen Arbeitgeber. Also im öffentlichen Dienst und als Beamtin darf ich genauso wenig diskriminiert werden. Bloß da wird eben sozusagen nochmal auf die besonderen rechtlichen Ausformungen des Beamtenrechts zurückgegriffen, die da manchmal noch eine kleine Lücke lassen. Grundsätzlich kann man sagen, niemand darf aufgrund seiner Religion diskriminiert werden. Und das heißt, wenn ich mich als Muslima mit Kopftuch auf einen Studentenjob in einem Café bewerbe und abgelehnt werde, weil ich mich weigere, mit der Café-Inhaberin bei meinem Einstellungsgespräch darüber zu diskutieren, dass die Islamkonferenz doch auch gesagt hat, es gibt keine Pflicht für Frauen, Kopftuch zu tragen, und sie mich deshalb nicht einstellen, und das tun Arbeitgeber, die wollen genau solche Diskussionen dann mit BewerberInnen im Bewerbungsgespräch führen, dann ist das eine eindeutige Diskriminierung, sagt zumindest das Arbeitsgericht Berlin. Und dann kriege ich als abgelehnte Bewerberin eine Entschädigung geldwerter Natur. Ich kriege leider nicht den Job. Das ist so ein bisschen schwierig, dass ich den Job nicht kriege, weil, wie Kübra heute Morgen schon eindrücklich dargestellt hat, müssen Frauen mit Kopftuch sich wesentlich häufiger bewerben, um überhaupt eine Chance zu haben, in ein solches Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Viele denken eben, die Qualität der Arbeit und auch die Qualität der ArbeitnehmerInnen hänge irgendwie an diesem Stück Stoff. Ich befürchte, dem ist nicht so, aber es bleibt an anderen Frauen zu beweisen, dass das Stück auf dem Kopf nichts über die Qualitäten im Kopf sagt. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat eine große Ausnahme geschaffen, und zwar für Religionsgemeinschaften. Das heißt, kirchliche Arbeitgeber und Vereine, die denen angehören, wie Caritas, Diakonie, das sind alle Strukturen, die dürfen darauf abstellen, dass man der eigenen Religion oder der Konfession angehört. Das schafft viele Probleme, nicht nur für Musliminnen mit Kopftuch, sondern auch für Menschen, die keiner Religion angehören oder anderen Religionen angehören, aber insbesondere immer wieder für Frauen mit Kopftuch, die hier per se ausgeschlossen werden. Wir haben häufig die Fälle, dass Krankenschwestern in einem kirchlichen Krankenhaus, wenn sie das Kopftuch tragen, eben gekündigt werden. Hier wird gesagt, indem sie ein religiöses Symbol nach außen tragen, widersprechen sie der Loyalitätspflicht des Arbeitgebers, nämlich sich für die Religion des Arbeitgebers nach außen zu bekunden. Das ist insofern schwierig, weil viele Tätigkeiten tatsächlich mit der verkündungsnahen Tätigkeit einer Religion nicht so viel zu tun haben. Wenn ich als Ärztin arbeite und eine gute Ärztin bin, dann ist das ziemlich egal, ob ich in einem staatlichen Krankenhaus oder in einem kirchlichen Krankenhaus tätig bin. Meine Patienten sind im Zweifel froh, dass ich ihre Ärztin bin und nicht jemand, der nur aufgrund seiner Religion eingestellt wurde, aber wesentlich schlechter ist als ich. So passiert es aber leider häufig. Das heißt, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat genau für den Bereich der Religion an sich schon eine Einschränkung. Ja? Und viele Arbeitgeber sagen, naja, Moment mal, es gibt doch aber auch diese Regelung, dass der Staat niemanden einstellen muss, der Kopftuch trägt. Ja? Beamtinnen in bestimmten Bereichen im öffentlichen Dienst dürfen doch auch kein Kopftuch tragen. Warum werde ich, und da bin ich wieder bei meinem Zahnarzt, jetzt gezwungen, in meiner Zahnarztpraxis jemanden einstellen zu müssen, der Kopftuch trägt, der seine Religion nach außen lebt? Da stellt sich die Frage, was sind das für Regelungen, die eben hier gemeint sind? Die Religionsfreiheit wird begrenzt von der sogenannten weltanschaulich-religiösen Neutralitätspflicht des Staates, wenn der Staat Menschen einstellt. Es gibt Tätigkeitsbereiche, in denen der Staat sagt, ich muss hier in besonderem Maße neutral auftreten. Und in diesen Fällen darf kein Religionssymbol oder religiös konnotiertes Kleidungsstück getragen werden. Das betrifft in der Regel, oder zumindest in Berlin, ich gehe mal auf die Berliner Regelung, da haben wir nämlich ein eigenes Gesetz dafür. Das haben wir in den meisten anderen Bundesländern tatsächlich nicht. Die beziehen sich auf die Verfassung und sagen, ja, das ergibt sich aus Artikel 33 im Grundgesetz. Und da steht das irgendwie so drin, dass kein Beamter seine Religion so nach außen leben darf, weil der Staat eben neutral handeln muss. Jetzt stellt sich zum einen die Frage, was bedeutet eigentlich neutrales Handeln? Bedeutet das, der Staat darf keinerlei Religion sichtbar machen in seiner Tätigkeit? Oder heißt es nicht vielmehr, naja, man muss gegenüber allen Religionen gleichermaßen aufgeschlossen sein? Das ist die Frage, weil eine Religion mag der Richter, der vor mir sitzt, ja trotzdem haben. Ich sehe sie halt nicht. Ja, das Kreuz hängt schön unter der Robe, es ist nicht sichtbar, aber wenn der jetzt seine christlichen Grundüberzeugungen in seine Rechtsprechung mit einfließen lässt, ja, das ist ja nicht weniger ausgeschlossen als bei einem gläubigen Menschen einer anderen Religion, der das eben durch ein Kleidungsstück auch nach außen trägt. Ich glaube, die Frage, und das ist das Problem in allen Beamtenverhältnissen, wir mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Überzeugungen, wir fließen immer in das ein, was wir beurteilen. Ja? Wir Juristen sagen immer so schön, 10 Juristen, 10 Meinungen. Es gibt ja Gründe, warum es 10 Juristen und 10 Meinungen gibt und nicht 10 Juristen und 1 Meinung. Ja? Weil wir eben alle die Summe unserer selbst sind und da eben genau reinschauen, wie sich die Situation zusammensetzt. Wenn nun also jemand ein Kopftuch trägt und in Berlin wird das verboten für den Justizdienst, für Staatsanwaltschaft, für RichterInnen und für LehrerInnen, ja? Dann stellt sich doch die Frage, warum? In Berlin wurde im Hinblick auf die LehrerInnen tatsächlich argumentiert, die könnten weniger professionell eine Streitigkeit schlichten als andere. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil schließlich sind das ja gut ausgebildete PädagogInnen, die da arbeiten. Ja? Warum sollte nun eine Lehrerin, die das Kopftuch trägt und nicht ablegen kann, weniger gut in der Lage sein, den Streit zu schlichten, als wenn sie sich tatsächlich dazu entscheiden würde, das Kopftuch morgens abzulegen, in die Schule zu gehen, ohne Kopftuch zu unterrichten und nach der Schule das Kopftuch wieder aufzusetzen? Macht das tatsächlich in Ihrer pädagogischen Arbeit dann einen Unterschied? Macht es einen Unterschied, wenn wir der Referendarin anbieten, Sie können bei uns als Lehrerin arbeiten, wenn Sie statt des Kopftuchs eine Echthaarperücke tragen? Das war eine Idee der Berliner Senatorin, in einem Fall zu sagen, vielleicht könnten wir es ja mit einer Echthaarperücke versuchen. Macht es dann einen Unterschied? Und wird nicht die Echthaarperücke als Kopfbedeckung auch wieder zu einem religiösen Kleidungsstück? Ja, weil die Trägerin es ja trägt, um sich zu bedecken. Ja? Welche Intention und wer liest welche Botschaft da rein? Das ist immer die Frage, die sich in diesen Fällen stellt und die sich gerade im Hinblick auf die Lehrerin sehr schön stellt. Für die Lehrerin ist das mittlerweile eigentlich geklärt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen reicht nicht aus. Es muss eine konkrete Gefahr vorliegen, um einer Lehrerin das Tragen des Kopftuchs zu verbieten. Das Land Berlin sagt nein. Wir haben ein Neutralitätsgesetz, da haben wir das geregelt und uns reicht die abstrakte Gefährdung aus. Das wird sich rechtlich wahrscheinlich nicht halten lassen. Denn auch in Berlin gibt es zwar viele Menschen und verschiedene Religionen, aber eine konkrete Gefährdung geht auch dann noch nicht von diesem Kopftuch aus. Es muss etwas mehr sein als nur das reine Tragen. Da streiten wir jetzt noch ein bisschen vor Gericht. Das wird uns noch ein paar Jahre in Berlin beschäftigen. Das ist noch nicht ausgestanden. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass Berlin sich tatsächlich gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellt mit dieser Ansicht und tatsächlich auch das einzige Bundesland ist, was an einem solchen Verbot festhält. Gleichzeitig, wussten viele auch nicht, ist es in Deutschland, waren es sowieso nur 8 Bundesländer, die eine solche Regelung aufgestellt haben. In 8 anderen Bundesländern gibt es auch seit 2003 theoretisch Kopftuch tragende LehrerInnen, denen es nie verboten war, mit Kopftuch zu unterrichten, wo es, soweit wir wissen, auch wenig Probleme gegeben hat. Die letzte Frage, die sich dabei dann stellt, wenn wir über die Lehrerin schon im Bereich Schule angekommen sind, ist die Frage, darf ich eigentlich auch den Schülerinnen das Kopftuch verbieten? Auch da sind die Berliner Schulen, also ich kann ja nur für den Berliner Kontext reden, besonders kreativ. Wir lassen Eltern Schulverträge unterschreiben. In diesen Schulverträgen unterschreiben sie, dass ihre Kinder keine Kopfbedeckung jeglicher Art, auch das Kopftuch, tragen werden. Diese Schulverträge sind nicht bindend, ja, das weiß ich als Juristin. Die Eltern wissen das häufig nicht. Die fühlen sich tatsächlich dadurch gebunden. Und es ist aber so, dass aufgrund der positiven und negativen Religionsfreiheit aus Artikel 4, SchülerInnen und bis zu einem gewissen Alter greift da auch das Erziehungsrecht der Eltern aus dem Grundgesetz mit rein, es nicht verboten werden darf, in der Schule ein Kopftuch zu tragen. Das versuchen Schulen immer wieder und es gibt auch immer wieder Diskussionen darum, wirklich verboten werden darf es nicht. Die Frage stellt sich dann, wie das ist mit der Gesichtsverschleierung. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Es gab ein Gerichtsurteil, was gesagt hat, bei einer volljährigen Schülerin, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegt, der darf ich das Tragen des Niqabs in dem Fall verbieten, weil die Kommunikation zwischen Schülerinnen und Lehrern nicht gewährleistet ist und damit der Schulfrieden gestört ist. Es gibt juristische Meinungen, die sagen, das würde bei einer schulpflichtigen Schülerin ganz anders zu urteilen sein, weil sie eben der Schulpflicht unterliegt und gleichzeitig Religionsfreiheit und das Bedeckungsgebot eben tatsächlich ein sehr hohes Grundrecht sind. Das sind lauter Fragen, die wir im besten Falle nie juristisch entscheiden müssen, weil ich sagen muss als Juristin, es hilft ja gar nicht, das juristisch zu entscheiden. Das zeigt ja jetzt das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2015. Wir haben eine klare Entscheidung und trotzdem eine große, große Debatte in Berlin um das Tragen des Kopftuchs in Schulen. Ja? Und hier gibt es gerade tatsächlich auch immer wieder Bestrebungen, Dinge dieser Natur zu regeln, juristisch, die noch nicht mal ein Problem geworden sind. Wir haben jetzt ein sogenanntes Burka-Verbot in Deutschland. Das ist dringend notwendig geworden, dieses Burka-Verbot. Wenn man die Macher des Gesetzes fragt, wo denn überhaupt die Anwendungsfälle sind, dann sagen sie, ja, die gab es noch gar nicht. Man hatte aber das Bedürfnis, etwas zu regeln, was irgendwann eventuell mal eintreffen könnte. Und was beinhaltet dieses Burka-Verbot in Deutschland? Burka ist im Zweifel auch das völlig falsche Wort dafür, aber unter diesem Begriff läuft das ja immer. Es heißt, dass Frauen in bestimmten Situationen, die ein Niqab tragen, bei der Identifizierung, zum Beispiel am Flughafen oder wenn sie amtliche Dokumente beantragen, den Schleier lüften müssen, um sich zu zeigen. Das machen diese Frauen aber heute schon. Das heißt, es gibt keine Fälle von Frauen, die sich weigern, im Rahmen einer offiziellen Identifikation den Schleier zu lüften. Aber wir haben es jetzt schon mal per se verboten. Wir haben es im Übrigen auch den Bundesbeamtinnen verboten, die zu tragen, wenn sie in der Kommunikation mit Bürgerinnen sind. Auch das wäre nicht unbedingt nötig gewesen, weil im Arbeitsrecht man hätte sagen können, das ist eine wesentliche und entscheidende Anforderung, wenn ich zum Beispiel im Bürgeramt sitze und mit Menschen reden, dass die mein Gesicht sehen können. Das heißt, es hätte kein explizites Burka-Verbot geben müssen, um diesen Tatbestand zu regeln. Aber seien wir ehrlich, es klingt doch so viel besser, wenn wir sagen können, wir haben endlich ein Burka-Verbot, um dieses große Problem zu lösen. Und da zeigt sich, wie in vielen anderen Sachen auch, erst durch die juristische Initiative wird das Problem ein Problem, weil vorher hat sich keiner von uns tatsächlich jemals Gedanken darüber gemacht, ob wir tatsächlich ein Burka-Verbot in Deutschland bräuchten. Damit beende ich jetzt einfach mal den Vortrag und würde einfach ein paar Fragen annehmen, falls es da welche zu gibt.
Ja, ich habe jetzt gerade kein Mikrofon, aber ich glaube, Sie hören mich oben auch. Okay, super. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Gibt es erstmal aus Ihrer Reihe Fragen?
Eine Sache, die mir begegnet ist, das Wissen ist mit der Verschleierung und dem Recht auf Teilnahme an Versammlungen, an öffentlichen Versammlungen. Also da gab es schon, ich habe das schon mitbekommen, dass Frauen da rausgezogen wurden, sozusagen mit dem Hinweis, sozusagen, sie wären vom Mund. Und man kann ja nicht erkennen, wer sie sind, was sie im Schild führen würden. Und sie wurden auch gezwungen, von der Polizei das praktisch abzunehmen. Und die Frage ist, gibt es dazu schon juristische Entscheidungen, gibt es da Diskussionen, was steht denn da jetzt höher, welches Gesetz?
Das mit diesem Vermummungsgebot auf Versammlungen, das ist natürlich so eine Schwierigkeit für sich, ja, wenn man eben den Gesichtsschleier trägt. Tatsächlich, nach meiner Kenntnis, gibt es da noch kein Urteil drüber. Es wäre eben tatsächlich, dass man sagen muss, und das ist die Frage, wie stark ich als einzelne Frau mich dann in so einer Situation damit auseinandersetze. Ich muss natürlich im Rahmen der Identifikation mich da eben zeigen, aber wenn ich mich aus religiösen Gründen so kleide, dann ist das eben keine klassische Vermummung, ja, aber wie gesagt, 10 Juristinnen, 10 Meinungen, das bin jetzt ich, ja, da wird es andere Juristen geben, die sagen, das würde ja Tür und Tor öffnen, dass jetzt eine ganze linke Antifa-Bewegung auf einmal im Burka und sich dahinter versteckt. Das ist im Übrigen auch eins der größten, also in anderen Kontexten das größte Argument gegen die Vollverschleierung zu sagen, man weiß dann ja nicht, wer da drunter steckt. Ja, also wie soll ich das denn erkennen? Ja, und wer weiß, was die dann da drunter alles so macht? Und dann denke ich mir, na, was machen Frauen so unter ihrer Kleidung? Ja, also es ist sozusagen eben häufig auch eine Frage sozusagen, was vermute ich denn, was die so unter ihrem Chador dann da vielleicht macht? Ja, oder eben auch in Kindergärten gibt's manchmal die Diskussion, ja, wenn da Mütter Kinder abholen, ich weiß ja dann gar nicht, ob das die Mutter ist. Dann denke ich mir, naja, wenn die Frau seit 2 Jahren ihr Kind bei ihnen abgibt und abholt, sollten sie vielleicht auch in der Lage sein, trotz Niqab zu erkennen, ob das die Mutter dieses Kindes ist oder nicht. Also wenn man sich 2-3 Mal mit diesen Frauen unterhalten hat, dann erkennt man die schon. Aber der Polizist wird da wahrscheinlich tatsächlich zumindest erstmal versuchen, es darüber zu ändern.
Eine Frage. Wir haben seit vergangenem Jahr ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Welche Auswirkungen hat das auf die momentan aktuelle Diskussion in Deutschland?
Also die Frage es gab Anfang dieses Jahres im März ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in 2 Fällen aus Belgien und Frankreich, wo es um die Frage geht, ob ein privater Arbeitgeber über Kleidungsvorschriften oder ein sogenanntes Neutralitätsgebot in den Firmen den Frauen das Tragen des Kopftuchs verbieten darf. Das ist zum einen schwer zu beantworten, weil die französischen und belgischen arbeitsrechtlichen Situationen eben an diesem Laizismusgedanken anders angekoppelt sind als in Deutschland. Das heißt, man müsste da nochmal genauer eben auch in die arbeitsrechtliche Situation reinschauen, wie das vergleichbar ist. Und dann stellt sich eben immer so ein bisschen die Frage, die sagen schon auch, dass das Diskriminierung ist. Die sagen nur eben, das eine ist eine direkte Diskriminierung und wenn wir so eine Regelung haben, wäre das eher eine indirekte Diskriminierung, weil ja alle religiösen Symbole verboten werden. Wenn aber sozusagen das trotzdem sich eigentlich auf den Fall der muslimischen Frau mit Kopftuch zuspitzt, und auch da ist das Urteil sehr fragwürdig an der einen oder anderen Stelle, weil es nämlich heißt, zum Beispiel im sichtbaren Kundenkontakt. Das heißt, ich darf als Muslima am Arbeitsplatz nicht gekündigt werden, wenn ich keinen sichtbaren Kundenkontakt habe, aber ich darf gekündigt werden, wenn ich eben sichtbaren Kundenkontakt habe und nicht bereit bin, das abzulegen. Dahinter steckt eben diese Idee, dass Kunden wegbleiben, wenn Frauen mit Kopftuch ihnen etwas verkaufen. Und ich glaube sozusagen, das wird juristisch uns in Deutschland zurückwerfen an der einen oder anderen Stelle. Debatten, die wir eigentlich juristisch schon geführt hatten, werden neu wieder aufgegriffen werden. Wie das letztendlich vor dem deutschen arbeitsrechtlichen Kontext tatsächlich konkret entschieden wird, bleibt abzuwarten. Und man darf eben nicht vergessen, in Deutschland haben wir das starke Grundrecht auf Religionsfreiheit, was da ja nicht außer Acht bleiben darf. Ja, also das ist eben auch nochmal anders als in Frankreich und Belgien.
Gibt es mir recht, wenn ich sage, Religionsfreiheit heißt aber nicht, Anspruch auf kritiklose Akzeptanz zu haben von dem, was jemand religiös glaubt. Das heißt also, bin ich mich auch berechtigt, Not entsprechend abzulehnen und zu kritisieren, fällt das nicht analog auf unter den Passus der Religionsfreiheit und darf ich dann auch nicht an den Pranger gestellt werden?
Also an den Pranger gestellt werden sollte ja tatsächlich niemand. Die Frage ist hier, ob die wenn ich mich aufgrund meiner religiösen Freiheit keine Religion zu haben und Religion kritisch zu hinterfragen, meine eigene fremde Religion, ob ich dann sozusagen, also ob das geschützt ist oder ob ich an den Pranger gestellt werden darf. Da stellt sich mir als Juristin natürlich erstmal mal die Frage, wann machen Sie das? Wo machen Sie das? Haben wir beide ein Rechtsverhältnis? Will ich Sie einstellen? Wollen Sie mich einstellen? Wollen Sie mir einen Snickers verkaufen oder sitzen wir zufälligerweise nebeneinander in der U-Bahn? Ja? Das heißt, viele dieser Fragen klären sich erst dann, wenn wir beide ein Rechtsverhältnis miteinander haben, weil nur dann kann einer von uns beiden sich darüber tatsächlich vor einem Gericht darüber streiten. Grundsätzlich sagt die negative Religionsfreiheit natürlich, dass sie das Recht haben, Religion abzulehnen. Das dürfen sie auch äußern. Die Frage ist nur, dürfen sie dann andere Menschen vielleicht damit belästigen in der U-Bahn und denen Vorträge halten, wie schlimm sie das finden, was sie da gerade religiös zum Ausdruck finden bringen. Ja, also das heißt, Ihre Frage kann ich nur dann beantworten, wenn wir etwas konkreter in verschiedene Rechtspositionen reinschauen würden. Dafür haben wir heute, glaube ich, hier leider jetzt nicht den Raum.
Ich wollte mal auf Caritas, Diakonie etc. eingehen. Die kriegen ja so also 80% der Fördergelder, die es auf dem Markt gibt. Und haben ja unter ihren Klienten auch eine große Anzahl von offensichtlich Muslimen oder also eine breite. Widerspricht sich das nicht, wenn ich Fördergelder annehme, diese Menschen berate und damit ja auch Geld verdiene, aber andererseits sage, ja, ich stelle nur jemanden ein, der dann auch meine eigene Religion nach außen repräsentiert und dieses Bekenntnis zum katholischen Land, also für mich ist es total mit dieser Argumentation Scheinheiligkeit. Dann muss ich doch entweder auf die Fördergelder verzichten oder ich sage, ich berate jetzt nur noch Kunden, die bei den Christen sind, bei den Katholischen, bei den anderen.
Also die Frage, da ging es nochmal um Caritas und Diakonie als Arbeitgeber im sozialen Bereich, die häufig eben Fremdmittel, also nicht kircheneigene Gelder verwenden, sondern eben staatliche Förderung kriegen, zum Teil auch aus den europäischen Förderstrukturen, eben Projekte den Zuschlag dafür bekommen, weil sie die Arbeitsstruktur eben haben. Und dann aber eben, und viele dieser Projekte richten sich im Übrigen auch konkret an sogenannte Migrantinnen oder eben auch an Menschen, die andere Religionen haben. Und die Frage eben, wie das hier dann doch berechtigt sein kann, bei der Einstellung auf die eigene Religion abzuzielen und nur solche Menschen, die das auch dann eben leben und nachweisen können, einzustellen. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Also und damit meine ich jetzt mal so die etwas kritischeren AntidiskriminierungsrechtlerInnen, ja, wir sind der Meinung, dass in solchen Fällen die Arbeitgeber tatsächlich das nur dann dürfen, wenn die Tätigkeit als solch auch einen religiösen Bezug hat, nämlich eben sozusagen eine evangelische Erzieherin in einem evangelischen Kindergarten, wo es auch Sinn und Zweck ist, dass die Kinder im evangelischen Glauben erzogen werden. Natürlich sollte die evangelisch sein, ja, das ist ja in der Tätigkeit auch vorgesehen. Wenn jetzt aber eben die Caritas ein Projekt hat, wo eben geflüchtete Frauen aus Syrien das Ankommen in Deutschland erleichtert werden sollen, man ihnen erzählt, wie das hier funktioniert und vielleicht ein bisschen Deutsch beibringt, stellt sich ja die Frage, muss man dafür tatsächlich eine christliche Konfession nachweisen können? Ja, das ist die Frage, die sich stellt. Wir als Antidiskriminierungsrechtlerinnen sagen eigentlich nein. Also wir finden, dass die Kirchen da oder die Religionsgemeinschaften da viel zu weit gehen in dieser Anwendung der Regelung. Viele Gerichte halten das aber für gerechtfertigt und sagen, doch, das ist so. Das ist eben die Eigenschaft und da sind wir wieder dabei. Wir sind eben kein laizistischer Staat. Wir haben eine enge Verflechtung zwischen Kirche und Staat. Ja, und deshalb dürfen Religionsgemeinschaften eben sich darauf zurückziehen. Da wird es auch weiterhin und das wird man dann eben Projekt für Projekt durchdiskutieren müssen, rechtlich gesehen, bevor sich da was verändert.
Letzte Frage, der Herr. Ich muss mich entschuldigen, der Herr war zuerst.
Mein Name ist Joachim Gregor. Ich habe noch folgende Frage. Ich achte Ihren Berufsstand.
Danke.
Aber es ist für mich unerklärlich, unverständlich, dass wir in Deutschland diese Vorgabe zulassen, Das sind Menschen, die kenne ich nicht, die können Verbrecher sein. Man unterschätzt nicht, ich verbinde auch diesen G20-Gipfel, wo auch verrückte Gestalten rumliefen. Das ist angeblich aufgedeckt, sagen die Linken. Jetzt komme ich in die Parteipolitik, wir haben einen Gewinnstreik, das ist unmöglich. Wir haben in Deutschland eine Kultur, dass wir offen das Gesicht zeigen. Und ich möchte wissen, wer mir da entgegentritt, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Man wird den Köln. Entschuldigung.
Vielen Dank. Es war eher eigentlich eine Äußerung als eine Frage. So habe ich es, oder hast du das als Frage verstanden?
Wenn es eine Frage gewesen wäre, hätte ich sie nicht beantworten können, weil tatsächlich man sagen muss, das Vermummungsverbot und religiöse Kleidungsvorschriften sind und sollten nicht in einen Topf geschmissen werden. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ja, und ich finde, dass ich als Juristin aus dem arbeitsrechtlichen Bereich zu dem Feld einfach nicht die Expertise habe, um das zu beantworten. Das ist tatsächlich eher eine Frage des, wie wollen wir miteinander umgehen? Und das ist wieder eine Diskussion, die juristisch nur bedingt zu lösen ist, weil Gesetze da nicht immer eine Lösung darstellen können.
Vielen Dank. Danke.